Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Fratzengeballer, der Actionfreunde.de Podcast für all die Leute da draußen, die sich zum Streit mit der Freundin gerne extra in den Regen stellen, damit es theatralischer wirkt. Und der Dominik grinst jetzt schon wie ein kleines Kind, das sich freut, weil es weiß, dass es nach Disneyland fährt, ob unseres heute gewählten Themas. Wie geht's dir, Dominik?
Guten Morgen nach Nürnberg.
Ja, guten Morgen zurück nach Basel.
Oder so, ja, genau.
Wir sitzen wie immer bei bestem Podcast-Wetter hier in unseren Saunen.
Wir werden berichten. Wir werden wieder stinken heute, ich sag's jetzt schon.
Und wir berichten über den Shit von vorgestern. Aber das können wir auch am besten.
Aus der absoluten Nische des Actionfilms.
Die Nische des Actionfilms. Der heutige Film ist ja ein bisschen obskurer, möchte ich jetzt mal behaupten.
Warum?
Ja. Vielleicht. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum. Dann vorher haben wir noch einen anderen Tagesordnungspunkt abzuhaken. Und zwar das zum Filmquiz komme ich gleich. Ich möchte noch erstmal kurz auf unsere letzte Episode zu sprechen kommen. Karate Kid versus Karate Tiger. Es ist ja so, ich schneide immer den Spaß und beim Schneiden höre ich mir nochmal das komplette Ding durch. Und manchmal denke ich mir, wenn ich mich dann reden höre, denke ich mir, oh Mist, warum hast du jetzt darauf nicht so geantwortet? Mensch, da hast du jetzt eigentlich voll den wichtigen Punkt vergessen, ne? Und jetzt steht es so im Raum. Mist. Ich möchte jetzt kein neues Fass aufmachen und das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Aber was ich doch nicht stehen lassen möchte, ist der kurze Ausblick, den wir auf die Karate-Tiger-Reihe gewagt haben. Also die No Retreat, No Surrender-Reihe. Ich habe kurz noch über Teil 2 und 3 gesprochen. Und dort habe ich den Namen des Hauptdarstellers genannt und wie ich festgestellt habe, natürlich falsch genannt. Lauren Avedon habe ich ihn genannt. Was natürlich, wie ich vor kurzem unbeabsichtigt festgestellt habe, natürlich völlig falsch ist. Der gute Mann heißt Lauren Avedon. Woher weiß ich das? Auf Podcast wurde von keinem geringeren als Scott Adkins eine schöne neue Interviewreihe gestartet. Da hat er sich per Zoom, per GoTo Digital hat er sich mit vielen bekannten alten Action-Haudegen der zweiten und dritten Reihe zusammengesetzt und mit ihm einfach über deren Karriere gesprochen. Was ist deren Martial Arts Background und wie sind sie damals zum Film gekommen? Und unter anderem hat er eben neben Gareth Evans, der The Raid Regisseur und Michael J. White, hat er eben auch den Lauren Avedon, so hat er ihn ausgesprochen und so ist es richtig.
Wo hast du das gesehen, Sergey? Ist das ein YouTube-Kanal?
Auf dem Scott Adkins YouTube-Kanal.
Da spricht er dringend nachholen.
Mit den Leuten spricht er über eine knappe Stunde und das ist echt wunderschön und interessant, die Anekdoten zu hören von Lauren Avedon, wie es damals war, No Retreat, No Surrender 2 zu drehen und später in King of Kickboxers mit Billy Blanks und wie er sagte, hey Leute, also da hat er mal drüber gesprochen, wie so die Sicherheitsstandards bei so einem Hongkong-Film sind und der musste ja irgendwie kämpfen, während unter ihm tatsächlich echte Speere aufgestellt wurden, damit das die ganze Szenerie bedrohlicher wirkt und er meinte so, ey Leute, also ihr seid nicht diejenigen, die eventuell ausrutschen und sich aufspießen könnten, also könnt ihr bitte irgendwie Gummi statt echtes Metall verwenden oder so.
Ist aber geil.
Ja, genau. Sau interessant und jeder Actionfan muss sich das mal reingeben. Gerade wenn es so diese vergessenen Actionstars sind, weil wer kennt heute noch Lauren Avedon, ne? Aber das ist lustig zu sehen, die leben noch, denen geht's gut und die haben eine Familie und sind halt ein bisschen raus aus dem Business. Aber schön über diese alten Zeiten zu sprechen. Und der Scott Adkins, der ist echt sehr bescheiden. Echt, du merkst, was der für ein kleiner Fanboy ist, wie der so schwärmt. Oh, du damals nicht, hast mir so viel Unterhaltung gegeben. Oh, das war so geil. Ich möchte dir dafür danken.
Hast du diesen Adkins-Video gesehen, in welchem er andere Action-Szenen rated? Vor 2-3 Monaten kam das online auf.
Ja, ich glaube schon. Ja, deshalb musste ich auch gesehen haben.
War richtig gut. Das war auch richtig
da. War richtig gut.
Wie er da geschwärmt hat von Donnie Yen in Ip Man zum Beispiel. Das war richtig toll anzuschauen.
Das war richtig toll. Und wichtig, irgendwie sein aktuelles Interview ist mit Daniel Bernhardt.
Natürlich, Daniel, da habe ich die Vorschau gesehen.
Achso, aber den kennst du, ne?
Ja, ich bin Schweizer.
Ja, okay.
Die Schweizer kennen uns alle, Sergey.
Schweizer kennen sich alle.
Natürlich, ist ein Dorf.
Egal, in welcher Bäckerei du vorbeikommst in der Schweiz, sagst du, ja, ach, guten Morgen, Dominik.
Wir sind ein Dorf, ist ganz klar.
Ja. Ja, bei Daniel Bernhardt finde ich es krass, dass der immer noch fett im Business ist, als Stuntman halt, aber ja. Der hat ja noch den Anspruch, mit 60 immer noch seine Szenen zu drehen.
Ja, groß, also auch, ey, ist das schon 60?
Er meint, er will auch mit 60, sein Ziel ist, mit 60 noch weiterhin Action-Szenen drehen zu können.
Kann er wohl machen.
Und auch dann denke ich mir, ey, was für nette, coole Leute das alles einfach sind. Ne?
Ja.
Und da dachte ich mir wiederum, irgendwie, ich glaube, es ist doch unwahrscheinlich, dass da irgendwann Scott Adkins da mit Steven Seagal sitzt und spricht. Weil ich glaube,
das wird nicht passieren. Das passiert nicht.
Ich glaube, der.
Außer Adkins sagt sich, ich versuche hier einen Friedensbotschafter zwischen Seagal und Van Damme zu spielen, ich hole beide in Zoom-Call. Da würde ich zahlen dafür. Ich würde nicht für einen neuen Seagal-Film zahlen, aber dafür würde ich zahlen.
Oh Mann, das hätten wir eigentlich in der allerersten Episode erwähnen können, aber
egal. Ich glaub,
ist egal, ist der Zug abgefahren. Er wird in diesem Leben keinen Ehren-Oscar mehr fürs Lebenswerk erhalten.
Nee, wohl nicht.
Leider nicht. Okay, egal. So viel dazu. Guckt euch das an. Scott Adkins, die Interviewreihe auf YouTube mit den alten Actionstars. Das ist sehr schön.
Jo.
So, jetzt aber kommen wir erstmal nochmal ganz kurz zu unserem Filmquiz.
Bereit.
Da habe ich was ganz Besonderes für dich rausgesucht, auch eine obskure Perle. Ganz kurz, es geht um einen Vietnam-Soldaten, der in seiner kleinen Soldatentruppe quasi Zeuge eines Kriegsverbrechens wird und keine Lust hat, sich an diesem zu beteiligen und deswegen entsprechend Probleme mit seinen Kameraden in Anführungsstrichen bekommt. Er lässt sich nicht dem Gruppenzwang hingeben und stattdessen will er gegen seine Kameraden vorgehen. Und das bringt ihn durchaus in Lebensgefahr. Nachher werde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ich sag's schon mal jetzt, sowohl in den Hauptrollen zwei sehr namenhafte Hauptdarsteller, dirigiert von einem sehr, sehr namenhaften Regisseur und trotzdem ein sehr obskurer Film, den meiner Meinung nach irgendwie sehr wenig Leute auf dem Schirm haben.
Ich glaube, das Problem ist diese Kriegsfilme von damals, Vietnamkrieg, wenn es nicht Full Metal Jacket ist, ich weiß, der ist es nicht, ich will jetzt auch nicht raten, das mache ich am Schluss dann, aber die sind für mich so ein bisschen verschwommen gleich und ich habe da die Probleme, die Titel hinzuzufügen, aber ich glaube, ich weiß, welchen Film es ist und ich weiß, welche zwei Hauptdarsteller du meinst und ich bin gespannt auf die Auflösung. Ich bin gespannt.
Dann, ich bin auch gespannt, okay.
Das wäre mein erster richtiger Filmquiz-Lösung.
Ja, du hast auch schon mal den Werner Beinhardt geraten.
Ja, mit viel, viel Hilfe von dir. Das zählt nicht.
Das zählt nicht. Nee. Okay, gut, egal. Dann widmen wir uns jetzt mal dem Thema, auf das sich der Dominik so richtig schön freut.
Wir sprechen über was, Sergej?
Wir sprechen über den Walter Hill-Klassiker Straßen in Flammen.
Das ist so fast der Wetterbericht auch. Es ist brütend heiß draußen. Wir haben hier auch Straßen in Flammen in der Schweiz. Also
Straßen schwüler Hitze.
Streets of Fire, ein Riesenwerk. Für mich ein Riesenwerk. Generell muss ich aber auch sagen, ich mag Walter Hill-Filme sehr, sehr, sehr. Der Typ hat ein Repertoire an Filmen, das lohnt sich mal das einzeln zu besprechen. Das werden wir in der Zukunft irgendwann in diesem Jahrhundert noch machen.
Bestimmt.
Aber da hat so coole Filme gemacht und Streets of Fire ist definitiv einer von denen. Und ich bin gespannt, Sergej, wie du ihn gefunden hast, wie du über diesen Film gedacht hast und wie du auch die musikalische Untermalung, wie die dir gefallen hat. Und der Film hat so viele coole Aspekte. Let's jump in.
Ja, jetzt begebe ich mich hier in dein Gebiet. Möglicherweise auf Glatteis.
Willkommen in der Hölle.
Ich habe ihn ja im Zuge der Vorbereitung auf einen eventuellen Walter Hill Podcast mir mal reingezogen vor etwa einem Monat. Wobei ich den Filmtitel schon, glaube ich, schon vorher so ein bisschen halb auf meinem Radar hatte. Weil mich hat schon der Titel und das Cover schon angemacht. Da hatte ich Bock drauf. Dann habe ich mir mal angesehen vor gut einem Monat. Ich muss sagen, also ich hatte eine falsche Erwartungshaltung an dem Film. Ich muss jetzt sagen, im Nachhinein betrachtet, wenn ich über den Film nachdenke, gefällt er mir besser, als er mir nach der ersten Sichtung gefallen hat. Ist kurz, aber wie gesagt, ich hatte eine völlig falsche Erwartungshaltung an dem Film, denn dieses FSK 18 Logo, das über den Titel thront, ja, und das Cover selbst, du hast da so einen Helden in Trenchcoat, ich habe so ein bisschen an Terminator denken müssen, an Kyle Reese, das ist so einen harten, kernigen Kerl, der in einer dystopischen, vielleicht dystopisch anmutenden Welt so ein bisschen sich zurechtfinden muss oder Leute befreien muss. Erwartet habe ich eine Mischung aus Walter Hills The Warriors, ja, und John Carpenters Der Anschlag.
Okay,
also, das ist das, worauf ich mich irgendwie eingestellt habe. Das ist ja,
da gebe ich dir auch recht, dass wenn ich das Filmcover von Streets of Fire so anschaue und auch die Bilder vom Film, die du hast, vielleicht sogar den Trailer, dann kommt eigentlich genau das daraus. Das ist ein Kind von Der Anschlag und
The Warriors.
The Warriors, genau. Das ist
ja, genau. Sehr aber, gut passend. Aber was ich hingegen bekommen habe, war High School Musical.
Sorry.
Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man es mit einer doch so, ich möchte fast schon sagen, feuchtfröhlichen Angelegenheit zu tun hat.
Darf ich kurz?
Also der Film ist deutlich entspannter und spaßiger unterwegs, als ich erwartet. Er ist kein düsterer Action-Thriller, er ist auch bei weitem nicht so dystopisch, wie ich angenommen hätte. Die Dystopie, die hält sich in Grenzen. Du hast letztlich einfach nur die Ecke mit den Rowdies, die da rum mit ihren Bikes rumcruisen und hier und da hast du ein paar Flammen. Aber es ist nicht so, dass irgendwie die ganze Stadt in Flammen ist und man hier versucht, in dem Chaos irgendwie sich zurechtzufinden. Das ist irgendwie das, was ich angenommen hatte, was mich im Film erwartet. Deswegen habe ich entsprechend auch Kritikpunkte irgendwie an der Story gehabt, an Figuren und allem. Und erst im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich habe noch ein paar Reviews durchgelesen, dann habe ich so gemerkt, okay, der Film ist ein Musterbeispiel für das, was man Style over Substance nennt. Der Film ist wirklich optisch und gefühlstechnisch schon eine Bombe, ein Unikat. Auf der Hinsicht macht er Spaß und nur so darf man ihn auch betrachten. Nicht anders. Das möchte ich mal so vorausgeschickt haben.
Ja, also spannend. Ja, ich kann dir eigentlich hier an praktisch allen Punkten recht geben. Ich werde dir nicht widersprechen. Style of Substance, das passt. Ist aber auch ein typischer, wenn du in 80er Jahren, machen wir es anders. Es gibt eine Atomexplosion. Du weißt, in 5 Minuten explodiert die ganze Scheiße um dich rum, bis in 80er Jahren. Du gehst in die nächste Videothek und packst dir das nächstbeste Videoband aus dem Action-Bereich und packst das da rein, so eine sichere Zeitkapsel, die den Krieg überstehen wird. Und 30, 40 Jahre später nimmt dir jemand das Teil raus und dann kommt Streets of Fire, ein typisches Vehikel aus den 80ern. Das stinkt an jeder Ecke nach 80er Jahre. Und das finde ich einfach nur toll.
Nicht nur.
Das stinkt, nicht das nur. Ist toll, das finde ich super.
Und das ist das, was mir eigentlich auch sehr gut hätte gefallen müssen. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung war nur eine andere. Aber ja, du hast recht, einerseits ist er typisch 80er Jahre, andererseits ist er ein ziemliches Unikat und ist eigentlich nur schwer mit anderen zeitgenössischen Filmen zu vergleichen.
Darf ich fragen, Sergej, weißt du, wo der Titel herkommt? Streets of Fire.
Streets of Fire, das hat nicht zufällig was mit diesen Hongkong-Filmen Prison on Fire und Co. zu tun.
Nicht, dass ich wüsste.
Ich weiß auf jeden Fall, woher die Spielerei Streets of Rage kommt. Die kommt von Streets of Fire.
Jetzt glauben wir ein bisschen. Ich kann das sagen, wo Street Fighter herkommt, aber das geht jetzt nicht.
Okay.
der Filmtitel ist eine Anlehnung an das Album Darkness on the Edge of Town. Kennst du dieses Musikalbum, Sergej? Darkness on the Edge of Town.
Also, wenn du mich das sagst, kann es ja nur ein Bruce Springsteen-Album sein.
Ja, natürlich. Es ist eine Anlehnung an einen Song auf dem Darkness-Album. Der heißt effektiv Streets of Fire. Und ich meinte zu wissen, dass Walter Hill diesen Song auch benutzen wollte als Titelsong. Aber Springsteen hat seine Permission dazu nicht gegeben. Oder das Label halt. War das Warner oder whoever.
Ich bin ja schon durchaus sehr musikinteressiert. Bruce Springsteen habe ich noch wirklich null kaum Berührungspunkte gehabt. Du könntest mir alles mit dem Mann erzählen, ich habe keine Ahnung. Aber das klingt schon mal interessant, The Darkness. Ich bin immer dabei, wenn es um etwas Düsteres geht. Ich hoffe,
ganz kurz, was er verspricht. Will ich kurz über Springsteen referieren, aber diese Minute nehme ich mir jetzt. Also Springsteen hat einen riesen Namen gemacht, das war Born to Run. Sehr optimistische Songs, wo es darum geht, aus dem kleinen Arbeiterkaff auszubrechen, in die Welt hinaus und Erfolg zu haben. Ein Album später, das Darkness-Album, das zeigt dann die Kehrseite dieser Mentalität, dass die Leute eben doch keinen Erfolg hatten und quasi mit eingezogenem Schwanz wieder quasi durchs Leben schlichen oder ja, halt die Realität kickte ein, wie man so schön sagt. Und das Darkness-Album ist ein ganz düsteres Werk. Ich liebe es, ist für mich sein bestes Album und Streets of Fire ist ein richtig toller Song. Ich schicke ihn dir danach. Richtig tolles Werk.
Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Also ich bin durchaus Musik interessiert. Ich habe dann Bock auch Namen zu erkundschaften, zu denen ich sonst noch nicht viel sagen kann. Zu Springsteen, das Einzige, was ich im Moment weiß, ist, ich habe eine Watchmojo Top 10 gesehen mit die 10 Songs, die am meisten missverstanden werden. Da war eben Born in the USA dabei, weil er gern als sehr pathetisch und patriotisch empfunden wird, was er eigentlich gar nicht ist.
Das Springsteen sagte ja selbst, dass er diese Version des Songs, diese Sinti-Version, hätte ich liebsten nicht gemacht, denn sie ist zu patriotisch. Und jeder, dem ich was von Bruce Springsteen erzählt habe, geil, Born in the USA, voll der Patriot. Nein. Nein, das ist falsch. Das ist einfach so falsch.
Oh, ja.
Genug von Springsteen.
Ja, das ist ein bisschen platt, ne? Okay, genug von Springsteen. Ja. Aber schön zu sehen, wie das alles immer bei dir zusammenkommt. Springsteen.
Ja, tut mir leid, ich habe selbst recherchiert, ich kann nichts dafür. Ich versuche ja nicht in jedem Podcast mal Springsteen zu erwähnen, aber vielleicht mache ich es trotzdem.
Ich kann mir schon die aufgerissenen Augenbrauen von dir vorstellen, als du diese Zeile gelesen hast.
Ja, natürlich. Ist so. Das ist großartig, ja.
Jetzt mal ganz kurz umrissen, worum geht's überhaupt in Straßen in Flammen? Es geht im Prinzip einfach nur um eine Sängerin, die gerade performt, und während des Konzerts taucht eine Biker-Gang auf, angeführt von dem einzig wahren Willem Dafoe, nur echt in seinem Sadomaso-Leder-Outfit. Und die mit dem Konzert einfach, die quetschen sich durch das Publikum und stehlen einfach, kidnappen einfach die Sängerin von der Bühne weg und verschwinden dann mit ihr. So. Und der Manager, der auch ein bisschen was mit der Dame, glaube ich, am Laufen hat, beauftragt dann eben einen Ex-Soldaten, der zu dieser Zeit wieder zurückkommt, nämlich Tom Cody, der soll sie wieder zurückbringen. Ja, und dieser Tom Cody, zufälligerweise, ist der Ex-Boyfriend von der besagten Sängerin. Und mehr muss man dazu auch nicht wissen. Es ist eine kurze, knappe Geschichte, die einfach nur ein Aufhänger ist, um ja Action-Szenen zu zeigen und vor allem eben diese Musikszenen zu zelebrieren, möchte ich fast schon sagen. Und man muss ja sagen, gerade diese Schlichtheit, dieser narrative Minimalismus, den der Film auszeichnet, das hat man ja quasi genutzt, um dafür umso mehr Stilelemente, also prägnante Stilelemente einzupacken, wie eben diese Mischung aus verschiedenen Zeitepochen, die 50er Jahre, hier ein bisschen Western und ein bisschen Noir und ganz viele bunte Farben und viele Geschichten, die du auch aus den 80ern kanntest, um das alles zu einem bunten Kuddelmuddel zu verpacken. Und dieser Kuddelmuddel hat es ja tatsächlich dann auch, obwohl der Film an sich sehr obskur ist, hat er doch seine Fanbase und einen gewissen Einfluss aufgibt auf vor allem die Videospiellandschaft, denn die bekannte Prügelspielreihe von Sega, Streets of Rage, hat ja offenbar sich ein bisschen inspirieren lassen von dem Film Streets of Fire. Das merkt man an den Bösewichtern, also wie klischeehafter jeder Bösewicht aussieht, die Klamotten, die Outfits, das ist alles so tatsächlich so ein bisschen aus Streets of Rage angelehnt. Entnommen, möchte ich sagen.
Habe ich nicht gewusst.
Nee, ich habe auch viele Reviews gelesen, die auch auf den Punkt eingegangen sind, dass gerade der Film die japanische Videospiellandschaft gern ein bisschen mitgeprägt hat. Mhm. Und in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, generell, das ist nicht der einzige Walter Hill-Film, der das geschafft hat. Auch Walter Hills Regiedebüt, ein stahlharter Mann, der mit Charles Bronson.
Hard Times.
Hard Times. Da hast du ja auch eine Szene ganz am Anfang am Hafen, wo eine Prügelei stattfindet. Dieser Hafen ist 1:1 derselbe Hafen, den du in Street Fighter 2 hast, in der Stage von Ken.
Ach, wirklich?
Es ist der exakt gleiche scheiß Hafen. Das ist geil, der Wahnsinn. Wenn du den Film siehst, denkst du, vor allem, es ist das gleiche Boot. Du siehst fast die gleichen Leute sind da drauf mit den gleichen Klamotten drauf. Das ist Wahnsinn, wie die das rauskopiert haben. Und auch dieser Cagefight, das erinnert an Vega. Das ist Wahnsinn. Also, wir haben schon allein zwei Walter Hill-Filme, die jetzt nicht verfilmt worden sind, aber die auf jeden Fall in einzelnen Szenen und stilistisch die Videospiellandschaft geprägt haben und du da Sachen wiederentdeckst.
Das sieht man auch, wie prägend dieser Walter Hill für diese Zeit damals eigentlich war. Obwohl er heute, wenn ich jetzt einen Standard-Kinogänger fragen würde, hast du mal Walter Hill-Film gesehen? Der würde sagen, ja, ist das der Bruder von Terrence? Also ganz ehrlich, der größten Teil meiner Freunde, die einfach mal gerne mal so ein Nolan-Filmkino sehen würden, die hätten keine Ahnung, wer Walter Hill ist.
Ja.
Das ist eigentlich schon schade, dass der so.
Ja, ich sag mal, die meisten Leute kennen sich mit Regisseurnamen nicht aus. Also die meisten Leute gehen halt ins Kino. Man hat halt vielleicht von Steven Spielberg gehört und meinetwegen noch Christopher Nolan, Tarantino und das war's dann auch schon. So, aber naja, die meisten Leute sind keine Filmfans und interessieren sich nicht für die Namen dahinter.
Kann man nur so leben.
Damit musst du leben.
Kann man so leben.
Ich weiß auch nicht, wie diese Menschen durchs Leben kommen, aber. So. Aber jetzt haben wir diesen Film einigermaßen umrissen.
Streets of Fire, wer hat da eigentlich mitgespielt, Sergei?
Der gute Michael Paré, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe doch mal ja. Und auch ganz wichtig. Die erste Hauptrolle, wenn ich das richtig verstanden habe, von Willem Dafoe.
Willem ist die erste sogar? Okay, kann sein. Dafoe!
Ja, und alter Mann, sieht der Mann beknackt und zugleich bösartig aus in diesem Film.
Das sieht wirklich sehr dämonisch, das hat so einen dämonischen Look.
Aber es sieht aus wie ein Dämon, der aus einer, sag ich, Sadomaso-Hölle kommen könnte.
Mit seinem Leder-Dings, seinem Lackteil, das er anhat, das ist schon sehr...
Das weird. Ist schon, also man muss schon ein Willem Dafoe sein, um das selbstbewusst tragen zu können.
Ja, aber ich, das ist halt ein Gesicht, das und das typische Filmgesicht. Willem Dafoe ist
das kann man nicht unvergessliches Gesicht.
Es gibt nur einen Willem Dafoe, effektiv.
Es gibt nur einen Willem Dafoe und es gibt auch nur einen Rick Moranis.
Absolut.
Der wiederum, man muss Rick Moranis sein, um diesen Anzug zu tragen, den er trägt mit der Fliege. Kein anderer kann so nerdig wirken.
Rick Moran ist auch so ein Mensch, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
In den 80ern war er überall, in aller Munde, aber...
Der hat sich, ja, ich hab mal ein Watch Mojo Video oder sowas über ihn gesehen, der hat sich aktiv aus dem Business zurückgezogen, weil er sich um seine Familien kümmern wollte.
Ja, ist ja gut und ehrbar.
Gut, aber schade, dass man ihn halt in den 90ern praktisch nicht mehr gesehen hat. Oder nicht, dass ich es noch wüsste jetzt.
Noch weg. Ja, gut. Aber hier hat er eine schöne kleine Rolle. Und das war's jetzt mit den namhaften Schauspielern.
Nee, finde ich nicht. Da fehlt jemand ganz Wichtiges.
Okay.
Diane Lane.
Ja, die ich persönlich jetzt, mit der habe ich jetzt sonst keine Berührungspunkte. Ich wüsste nicht, wo hat die noch mitgespielt.
Es war auch ihre erste, sie war damals 18 oder 19 Jahre alt, das war schon verboten, jung eigentlich. War ihr erstes größeres Werk und hat hier als diese riesen Bonnie Tyler.
So verboten, jung. Sorry? Sie musste ja keinen Alkohol trinken.
Ah ja, stimmt. Sie hat hier als Bonnie Tyler Verschnitt quasi gewirkt und hat das, ich finde es, richtig, richtig gut gemacht. Ich fand sie effektiv in diesem Film anbetungswürdig.
Ja, trotzdem hat sie irgendwie eine goldene Himbeere bekommen für ihre Performance.
Echt? Okay, krass, habe ich nicht gewusst, krass.
Sie galt als extrem schlechte Performance und die war auch ein bisschen lame, sage ich mal. Die hat wahrscheinlich gut gesungen, gut performt auf der Stage, aber... Dazwischen, schauspielerisch, war da eher nicht viel los bei ihr.
Das Krasse ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, du hast überall mitgespielt. Ich weiß, ich habe ihren Namen schon ganz oft gelesen in Filmen, aber ich kann dir keinen mehr nennen, wo sie wirklich mal...
Deswegen habe ich auch gesagt, das war's mit den namenhaften Schauspielern, aber das stimmt natürlich...
Da war doch noch ein
Das stimmt Bill natürlich Paxton. Nicht. Ja, genau. Bill Paxton haben wir in einer kleinen Rolle, nur echt mit der großen Zahnlücke.
Ja, genau. Und falls du ihn noch kennst du noch McKelty Williamson? Sagt dir der Name was?
Nein.
Das dunkelhäutiger Schauspieler war einer der vier Sänger dieser
Polizisten?
Blues-Boy-Band da.
Dieser 50er Jahre.
Genau.
Wie nennt man die denn?
Barbershop? Barbershop-Quartett. Und Mikelty Williamson, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber der war so in den 90ern in fast jeder Action-Produktion so irgendwie dabei. Da hat, glaube ich, auch ein Heat hat er ganz sicher mitgespielt. Später, glaube ich, auch in Con Air. Da war in diversen Produktionen für mich ein ganz, ganz bekannter Name, für mich jedenfalls.
Ah, okay. Gut, dann lassen wir den Namen auch noch zählen, aber im Grunde sind es drei mit Bill Paxton, vier große Namen aus meiner Sicht.
Produziert wurde das Ganze von Joel Silver.
Ja, so wie alles andere, was actiontechnisch in den 80ern stattfand, in Hollywood.
Aber das ist ja schon so, wenn ich irgendwo auf dem Cover gelesen habe damals, produziert von Joel Silver, dann habe ich einfach gewusst, okay, ich kann mich mit diesem Werk ganz sicher gut unterhalten. Das war für mich so ein Garantiestempel, so ein Siegel. Ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Also mit den Filmen bin ich auch groß geworden. Wobei jetzt nicht alles war von Silver. Ich glaube, die Beverly Hills Cop Filme waren Bruckheimer Produktion.
Ja.
Und Rambo hat, glaube ich, auch nichts mit Joel Silver zu tun gehabt, oder?
Nee, das war, Lawrence Kasdan? Wie hieß er? Kasdan? Das war ein anderer.
Castellano. Egal, wir sehen, er hat nicht ganz so das Monopol gehabt, wie wir es vor 5 Minuten vielleicht behauptet haben.
Du behauptet, nicht ich.
Habe ich, okay, ich nehme es zurück. Ich gab noch andere große Namen.
Der Film hatte ein Budget von 14,5 Millionen US-Dollar.
Und gerade mal die Hälfte eingespielt.
Hat gerade mal knapp 8 eingespielt in den USA und Übersee, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ob der in Deutschland im Kino lief oder in der Schweiz, ich weiß es definitiv nicht.
Ja, deswegen möchte ich dich fragen, inwiefern wolltest du mir dein widersprechen, als ich sagte, es wäre ein mehr obskurer Titel.
Was ist daran obskur?
Naja, abgesehen davon, dass ich behaupte mal, die meisten Leute, die du nach dem Film fragst, die kennen ihn nicht, haben noch nie davon gehört. Und ich habe jetzt auch erst vor einem Monat gesehen und wie gesagt, ich hatte ihn so ein bisschen auf den Schirm, weil ich den mal sehen wollte. Ich weiß nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber grundsätzlich möchte ich mal behaupten, dass die meisten oder viele Filmfans von dem Film nie gehört haben.
Das ist schon möglich. Natürlich ist er, das ist kein Standardwerk, Standard-Action-Werk, das ist was ganz anderes. Das heißt ja, der Film nennt sich ja selbst zu Beginn a Rock'n'Roll Fable, ja, eine Rock'n'Roll Fabel, ja.
Ja.
Und Willi positioniert sich in einer Zeit, in einer Welt, die es nicht gibt. Also das ist ja nicht irgendwie, kann ich sagen, das ist 1984 in New York. Und das ist ja aber in einer Zeit, die nicht definiert ist. Du siehst uralte Autos und Frisuren und Musik aus den 50er Jahren, gemischt mit 70er, 80er Jahre Pathos und Sinti dahinter.
Das ist ja das große Kunstwerk von dem Film. Er schafft so eine ganz eigene Welt, so ein ganz eigenes Gefühl, indem er eben verschiedene Stilrichtungen und Epochen miteinander mischt. Grundsätzlich hast du sehr viel 80er-Jahre-Thematik, aber eben auch, sie haben sehr viel 50er-Jahre Biker- und Gangstyle mit reingepackt und auch diese Barbershop-Boys. Du hast ein bisschen Film Noir aus den 40ern. Du hast einen Hauch von Western drin.
Mhm.
Das ist es. Also alles, was auch der Walter Hill immer geil fand.
Und
ist ja ein Western-Mensch.
Weißt du, wenn ich diese Szenerie mit den 50er Jahren und so sehe und du weißt einfach, es hat so einen 50er-Jahre-Stil, aber nicht wirklich, dann denke ich immer an die Fallout-Videospiele. Hast du mal Fallout gespielt?
Teil 3, ja.
Fallout 3, okay.
Das war jetzt auch das.
Das ist auch diese 50er Jahre. Genau, aber es ist nicht 50er Jahre. Siehst du, es wird Jahr 2003 und irgendwas. Und, aber es, das könnte für mich alles in der gleichen Welt spielen.
Achso, du meinst, einen Tag später, als bei Streets of Fire, die Atombombe explodiert in derselben Welt.
Genau. Und das kommt dann Fallout. Das ist für mich alles in einer Welt.
Ja, interessant.
Wer weiß.
Ja. Zu Michael Paré möchte ich gleich mal sagen, mir fällt gerade auch gar nicht ein, wo der sonst noch mitgespielt hat. Ich glaube, ich kenne ihn sonst aus keinem anderen Film.
Er hat in jüngerer Vergangenheit ein paar kleine Filmverbrechen begangen. Und zwar hat er sich oft mit dem guten Dr. Uwe Boll zusammengetan.
Ach.
Da war bei Blood Rain, glaube ich, dabei.
Ah.
Jetzt weiß ich nicht mehr, wo noch genau. Ich glaube, Tunnel Rats war auch mit dabei. Aber er hat auch... ich habe ja eine Schwäche für Uwe Boll-Filme, muss ich ganz klar sagen. Jetzt. Ich finde Uwe
Boll
einen großartigen Menschen. Ich kenne ihn nicht.
Ich habe die Doku von ihm, Visiting Uwe Boll habe ich.
Habe ich auch gesehen, großartig.
Und ich habe auch seine Biografie gelesen, beziehungsweise
da gibt es eine Biografie, die muss ich auch lesen. Ich.
Ja, sie, rat mal, wie sie heißt. Sie heißt Ihr könnt mich alle. Und auf dem Cover ist ein riesengroßer, fetter Stinkefinger drauf.
Okay, ich muss es lesen. Na, keine Frage, ich mag Uwe Boll. Und da ist jedenfalls Paré, ist auch jetzt immer noch, glaube ich, ein sehr gefragter Mann. Ich war, glaube ich, gestern kurz auf der IMDb-Seite und dort immer noch Projekte gelistet. Also, aber er war in den 80ern einiges größer, und vor allem 1984. Da hat er nämlich noch einen richtig geilen Film gleich nach diesem hier gemacht. Und zwar, Sergej, falls du ihn nicht gesehen hast, Das Philadelphia-Experiment. Versuch den das mal zu sehen. Das ist ein richtig toller Film. Richtig, richtig
toll. Kenne ich nur vom Titel her leider.
Und ich glaube, Michael Paré hat für mich, wenn du mich fragst, er hat das Zeug zum riesen Hit-Actor gehabt. Vom Aussehen her,
vom Aussehen her, ja.
Er hat so diese Mischung zwischen Bad Boy und netter Junge. Weißt du, was ich meine?
Das auf jeden Fall. Das war so ein bisschen überraschend zu sehen. Du denkst dir, was ist das jetzt für ein Lulatsch? Aber dann in seiner Einführungsszene langt er ordentlich zu. Und das ist schon der
brutal viel Charisma,
ziemlicher Draufgänger.
Und ich finde es
brutal viel Charisma.
Ich finde es schade, dass er nicht größer rausgekommen ist. Für ihn sehr schade eigentlich.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand ihn schon cool, aber zwischendurch war ich mir nicht sicher, was ich von seinem Spiel konkret in dem Film halten soll. Es gibt so Szenen, da wirkt er extrem bekifft. Er hat so die Augen so ganz krass zugekniffen und die Pupillen so nach oben gesetzt, dass du denkst, der pennt gleich weg oder so.
Vielleicht war er bekifft, das waren die 80er.
War das eine Regieanweisung von Walter Hill, dass er genauso wirken soll, so ein bisschen benebelt?
Vielleicht, das kann schon sein.
Aber was mir bei dem auf jeden Fall die ganze Zeit aufgefallen ist, so von der zweiten Sekunde an dachte ich mir die ganze Zeit, der Michael Paré, beziehungsweise Tom Cody, der hätte auch wunderbar einen Kyle Reese spielen können.
Das habe ich auch gedacht. Das habe das Gleiche gedacht.
Der hätte echt gut reingepasst.
Ich weiß auch, habe ich immer so eine Art Bruder von Michael Biehn gesehen, keine Ahnung. Aber ich glaube, die gleichen sich nicht mal wirklich, aber vom Typen her, das hätte gepasst.
Vom Typen her, er hat so dieses abgewrackte. Er wirkt schon verbraucht, genau. Er wirkt so verbraucht und schon total am Arsch, ne? Und also wie gesagt, in Terminator hätte ich ihn mir auch gut vorstellen können als Kyle Reese.
Ja,
Wobei er hätte da nicht ganz so bekifft gucken sollen. Aber ansonsten wäre das auch ein gangbarer Weg gewesen. Und dann wiederum Michael Biehn in der Rolle als Tom Cody.
Nee. Nee, das hätte nicht gepasst. Das hätte nicht gepasst für mich. Irgendwie nicht.
Nicht hundertprozentig, okay.
Aber Paré, da muss ich, glaube ich, mal noch ein paar weitere Filme von ihm schauen, denn ich mag den wirklich.
Und er schafft es auch, gewisse Szenen wirklich entsprechend unsterblich wirken zu lassen. Wir haben ja solche Klassiker, wie ich schon eingangs erwähnt habe, der Streit im Regen. Da wären wir bei den Klischees im Film.
Das ist tiefstes Casablanca, ja. Du hast Casablanca gesehen.
Ist noch auf meiner Liste.
Alter. Casablanca, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da gibt es nicht auch diese berühmte Szene, wo Humphrey Bogart wartet auf seine geliebte Ilsa in Paris im Regen auf dem Bahnhof. Und dann kommt nur der Brief von ihr, wird übergeben. Und er liest ihn dann so melodramatisch.
Nicht spoilern.
Mr. Rick, bla bla bla. Ach, das ist doch kein Spoiler, das sind Szenen, die hast du schon 20 Mal persifliert in irgendeinem Comic gesehen. Casablanca besteht, wenn du es heute schaust, nur noch auf Dingen, wo du denkst, ah, das habe ich mal in Simpsons haben sie es gemacht, Looney Tunes, überall kam das schon irgendwie vor, das ist kein Spoiler.
Ja, ich liebe auch solche Szenen, weil ich dann das wieder neu entdecke.
Aber wenn du Casablanca siehst, dann versprich mir, ignoriere die deutsche Tonspur und schau ihn in Englisch. Bitte, bitte.
Denn, ja, auf jeden Fall.
Ganz ehrlich, die deutsche Synchro ist nicht gut, es ist nicht würdig diesem Riesenwerk.
This will be the start of a beautiful friendship.
Ja, genau. Bitte schauen die an. Das ist so ein schöner Film. Ich liebe ihn. Ich liebe Casablanca.
Ich habe so meine Lücken.
Das ist okay. Ich hab noch nie der Pate 2 gesehen. Also ist okay.
Ich auch nicht.
Siehst du?
Holen wir noch nach.
Wir müssen so viel nachholen. Ja. Das ist super. Können wir mal über den Soundtrack reden von Streets of Fire?
Ja, wir können gerne über den Soundtrack sprechen.
Ich will zuerst mit dir über den, sag mal, wie empfandest du den Soundtrack von Streets of Fire?
Ich empfand ihn nüchtern als gut, aber auch nicht mehr. Mhm. Ich, ich muss sagen, wenn ich einige Reviews sehe, die sagen, ey, die, wenn die Songs gleich sofort im Kopf stecken bleiben, sage ich, nee, also ich kann mich an Filme erinnern, wo mir nach der ersten Sichtung sofort die Musik sich eingebrannt hat und ich wollte sie nochmal hören. Bei Streets of Fire kann ich das nicht behaupten, aber ist jetzt wahrscheinlich eher was Persönliches. Mhm. Die Musik war während des Filmes okay und cool und hat doch bisschen meine Hüfte in Wallung gebracht, aber
gut.
Aber es war jetzt nicht so, dass ich davon tagelang Ohrwurm hätte oder gesagt habe, ich muss jetzt nochmal auf YouTube mir nochmal die Szene angucken, weil die Musik so geil war. Dafür hat es nicht ganz gereicht. Da kenne ich andere 80er Jahre Actionfilme, wo die Musik bei mir sich besser eingebrannt
hat. Ja, ich weiß, du musst dazu trainieren können, das ist schon klar.
Nee, nehmen wir. Nicht nur, also ich wollte jetzt davon absehen zu erwähnen, dass mir Hold On To The Vision In Your Eyes gefehlt hat dort. Nein, aber zum Beispiel die Disco-Musik in Terminator 1, die mag ich zum Beispiel, finde ich viel cooler.
Okay.
Die ist deutlich stärker, finde ich, aus meiner Sicht jetzt.
Ich bin, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das war vor einem Jahr, ich habe die Eröffnungsszene mit dem Song Nowhere Fast, wo Diane Lane, so Alan Aim auf der Bühne steht und singt mit ihrer Band. Und ich einfach nur, ja. Ich hab nicht viel gewusst über den Film, nur gewusst, okay, das hört sich an wie Meatloaf, was du Meatloaf kennst, Sergei. Ich hoffe, du kennst Meatloaf.
Ja, ich kenne Meatloaf, aber habe mich jetzt nicht so groß mit dem beschäftigt.
Bisschen nachgelesen und gesehen, ja, vom gleichen Produzenten, vom Jim Steinman geschrieben, das passt. Der Typ hat ja praktisch alles geschrieben, was so rockopernmäßig daherkommt. Bonnie Tyler Songs, was hat er sonst noch also geschrieben? Gab diverse Celine Dion Songs hat er gemacht. Und natürlich war er so ein bisschen der Hauptproduzent und Schreiber von Meatloaf. Und seine Songs sind auch so bombastisch große Rock'n'Roll-Vehikel voller Emotionen und so. Und ich habe damals den Film gestartet und habe das dann gleich alles nochmal, die ersten 4 Minuten gleich nochmals durchgepowert. Ich fand das so eine geile Szene, dieses Konzert, halt weil die Bilder, der Sound, ich habe auch damals den Fernseher richtig laut gehabt. Das war richtig einfach, das hat mir die Ohren weggedröhnt und ich habe das geliebt. Ich habe das richtig geil gefunden. Ich habe auch sonst
hast die Eltern geweckt?
Die musikalische Untermalung von Ry Cooda und einige Songs wurden, glaube ich, sogar von Tom Petty damals geschrieben. Ich fand das großartig. Und auch der Schlusssong nochmals, Tonight Is What It Means To Be Young, ist, glaube ich, könnte einer der Songs sein, den ich auf Spotify in den letzten Monaten am meisten gehört habe. Ich habe da so eine Jim Steinman Compilation gefunden und da spielt er immer regelmäßig bei mir hoch und runter. Ich finde einfach, dieser Soundtrack ist sowas von 80er Jahre geil. Aber ich bin ein Fan von solcher Musik. Ich mag riesige Rockopern. Ich finde das richtig geil.
Ich mag riesige Rockopern. Ich kann dir welche nennen, die mir sehr gut gefallen haben. Aber nur eine persönliche Empfindung.
Ja.
Visuell, inszenatorisch fand ich das ja auch cool. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht die Erwartungshaltung gehabt hätte, jetzt einen flotten Actionreiz zu bekommen, der jetzt sich nicht so ewig in seinen Musik Performances so ergibt, da hätte ich das ganz anders wahrgenommen, aber an sich, mir ist schon aufgefallen, wie gut die Stage-Performances gefilmt wurden und wie auch, du guckst mich irgendwie so leicht angewidert.
Gar nicht. Ich wollte kurz sagen, als ich den Film vorgestern nochmals zu Auffrischung nochmals gesehen habe, war ich im Wohnzimmer und da kam auch Diane Lane, hat gesungen, meine Freundin schaut so um die Ecke, was schaust du da an? Ich höre Straßen in Flammen. Weißt du, ich bespreche den mit Sergei am Sonntag. Ah, okay, und das ist Musik. Ja, das ist halt eine halbe Rockoper. Und sie so einen Blick drauf gehabt, so nochmal so, okay, das ist ja schön. Ging wieder in die Küche.
Also, die war auch nicht so gleich gehuckt von der Musik?
Nein, leider nicht. Das ist halt, ich leide manchmal alleine, ja. Ich feiere manchmal alleine, ja.
Ja, ich feiere nur alleine grundsätzlich.
Wir haben ein trauriges Leben.
Ach, allein oder zu zweit über GoTo kann man ja auch feiern.
Du, können wir mal über die Sets reden, das Set-Design oder zumindest der Ort, an dem dieser Film entstanden ist. Und das ist das, was ich ganz speziell finde. Dieser Film wirkt, als wäre er in einer Halle entstanden, irgendwie.
Ja. Die erste Szene ja, aber die Szene draußen in der Straße, die wirkt nicht, als ob sie in der Halle.
Aber spielen irgendwelche Szenen überhaupt richtig bei Tageslicht? Bin ich gar nicht mehr sicher.
Nee, es gibt schon Szenen bei Tageslicht.
Gab es Szenen?
Fand ich ja fast schon.
Aber der Film hat, doch stimmt, die Schlägerei ist diesem Tag, oder? Die Schlägerei.
Ja, das Finale natürlich, aber auch davor. Ich glaube, du hast zweimal sogar Tag. Und, auch wenn er den Auftrag von Rick Moranis annimmt, dann
stimmt,
ist er Auftrag.
Stimmt. Aber der Film wirkt extrem abgedunkelt. Ich glaube, die haben auch ein spezielles Filmverfahren genommen, welches die vorhandene Beleuchtung, wie sie diese Neonleuchten, perfekt ausnutzt. Und der Film wirkt halt für mich jedenfalls sehr in einem künstlichen Set spielend. Aber ich glaube, das war auch beabsichtigt, um das Ganze nicht in ein Chicago oder New York zu versetzen, obwohl du diese typischen Hochbahnen hast, dass diese...
Ich würde sagen, es heißt She-York, die Stadt.
Genau. Und mir hat das alles irgendwie sehr gefallen. Auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, das wurde drin gedreht. Aber ich glaube, das war alles beabsichtigt. Und beabsichtigt... eine Location zu suchen, welche halt abstrakt wirkt irgendwie.
Es ist ja schön, dass die so einen leicht künstlichen, befremdlichen Look haben, der aber innerhalb des Filmes schon Sinn ergibt.
Ich finde schön, dass es mir gefällt. Denn ich kann dir jetzt ein Beispiel nennen, wo es mir nicht gefiel. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück auf unsere erste Folge. Steven Seagal.
Da ist er wieder.
Der hat mal ein Werk gedreht, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Out for a Kill. Sagt dir das was?
Der Titel sagt mir was. Aber das ist, glaube ich, eins von diesen vielen obskuren Ostblock-Titeln aus den Post-2000ern.
Aus einer damals noch neuen Direct-to-DVD-Phase. Da glaube ich, 020, da hat er den gedreht. Da hat er sich als Archäologie-Professor mit den Triaden angelegt. Und da wurde praktisch wirklich fast jede Szene wurde in einer Halle gedreht und wollte mir als Zuschauer weismachen, dass es die Straßen von Japan sind oder sonst irgendwas. China, keine Ahnung. Und das war richtig, richtig wüst und schlecht. Das war richtig scheiße. Aber richtig scheiße. Das kannst du hier nicht
vergleichen. Das sollte China gewesen sein, war aber einfach irgendwo in Rumänien.
So. Ja, genau. Darf ich noch mal auf den Look des Films eingehen. Und das ist ja alles schon so zwischen 50er Jahre Detektivstory, zwischen sehr neongrelle Farben. Das wirkt so, als gäbe es davon nochmal ein Erweiterungspack namens Dick Tracy, so ein paar Jahre später.
Oh, den habe ich bei mir auch noch auf der Watchlist, Dick Tracy.
Dick Tracy ist das ist ein ultra grelles Comic-Abenteuer, das einfach dieses Set-Design noch auf die Spitze treibt. Und massiv. Also das ist wirklich massiv greller Film. Das ist ein absolutes Unikum für mich. Das ist irgendwie so zwischen Streets of Fire und Sin City irgendwo angesiedelt. Das
Hoho.
Kann man vielleicht
das
so stehen
lassen. Das ist meine Ansage.
Redet einfach vom Design, von Farbgewalt und so. Ja, nicht vom Inhalt. Aber das kann man so betrachten irgendwie, denke ich.
Aber stimmt, jetzt wo du Sin City erwähnst, man kann Streets of Fire durchaus mit Sin City vergleichen. Jetzt nicht, dass die stilistisch sich so ähnlich sind. Mhm. Die haben auch eine unterschiedliche Narrative und ein anderes Weltbild, sage ich mal. Aber dieser Style over Substance und der ist ja durchaus negativ konnotiert, aber in dem Fall meine ich es eher nüchtern oder vielleicht sogar positiv. Dass es hier wirklich darum geht, wirklich eine einfache Geschichte in möglichst spektakulären und unvergesslichen Bildern audiovisuell zu zelebrieren.
Herr Schwager, gibt es jemanden auf dieser Welt, der Sin City 2 gesehen hat?
Ich habe ihn ja nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich mag Robert
Rodriguez. Die Reviewer haben es gemacht wahrscheinlich.
Ja, aber ich mag Rodriguez eigentlich sehr, deswegen, aber ich habe nie Bock gehabt, den zu schauen.
Ich auch nicht.
Der ist einfach, der kam viel zu spät. Viel zu spät. Ich habe noch eine Frage an dich. Warum ist dieser Film eigentlich ab 18 Jahren?
Ja, da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Der Film ist hier ab 18 Jahren in den USA PG-13. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, weshalb ich den Film irgendwie falsche Erwartungen an den Film hatte. Er ist also weit weg davon, brutal zu sein. Ich kann mich nicht einmal an eine blutige Szene erinnern, wenn ich ehrlich bin.
Doch, die eine Dame erschießt mindestens einen Menschen. Einer stirbt auf jeden Fall. Die erschießt mit der Pistole. Ja, die Blonde mit der tollen Frisur. Schrecklich.
Die Blonde mit der tollen
Frisur. Ich weiß nicht, wie sie hieß.
Du meinst die Soldatin, der Sidekick
von? Ja, genau.
McCoy, das ist dieses Kampf-Vibe, die ebenfalls Soldatin ist.
Ja, genau.
Ein
genau.
Bisschen mit der Erwartungshaltung gespielt hat, wo normalerweise würde ja so ein Pärchen, so ein ungleiches Duo, die würden ja dann normalerweise in eine Kiste landen, aber genau damit wird gespielt und es passiert eben nichts. Sie bleiben einfach nur Partner. Genau. Haben sogar mal kurz darüber gesprochen. Ah, du bist nicht mein Typ, ja, du auch nicht. Ja, willst bei mir übernachten? Ja, warum nicht?
Ja, am Schluss ist doch noch erwähnt, oder sie zusammen wegfahren. Ja, genau.
Ja, die werden zusammen, ja, und was ein schönes Ende ist eigentlich. Ja, aber ansonsten, nee, das ist einer dieser Filme, die völlig unberechtigt und völlig irreführend mit einem FSK 18 Siegel versehen worden sind. Selbst die FSK, eine FSK 16 wäre diskutabel, meine ich mal. Ja. Selbst das, aber das ist nicht das einzige Beispiel. Auch hier Jackie Chan's City Hunter hatte früher mal eine FSK 18 Freigabe gehabt und ich sage, ey Leute, der ist jetzt auf ab 12 raus und das ist auch völlig okay so.
Ja, also bei diesem Film habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der ab 18 sein soll. Es gab auch keine großen Nacktszenen, nicht, dass ich mich erinnern könnte, jedenfalls.
Ja, doch, es gibt ein paar Szenen, wo die Pole Dancerin so ein bisschen sehr lasziv und sehr sexualisiert.
Ach stimmt, da tanzt jemand. Aber ja, das kann
man. Aber das ist auch zu wenig letztlich. Das ist ja, ich weiß. Also, ist ja in Deutschland so wahrscheinlich.
Was vielleicht die Thematik dahinter, aber was ist genau die, ich glaube, es geht nicht nur um die Szene, sondern um die Aussage einer Szene, aber
ja.
So gewalttätig, ich glaube, war das doch gar nicht, oder?
Ich denke, jedes Land geht damit anders um. Ich kann mich an einen Audiokommentar auf einen Tanz der Teufel erinnern, wo der Bruce Campbell davon gesprochen hat, die Szene, wo jemanden in den Kopf getreten wird in dem Film, die wurde speziell in Großbritannien rausgeschnitten, während alle anderen Szenen, wo Körperteile mit der Kettensäge abgesägt wurden, drin behalten wurden. Aber wenn du jemanden, der am Boden liegt, mit dem Fuß in den Kopf trittst, dann wird es rausgeschnitten.
Geht ja gar nicht. Es geht wirklich nicht, aber dann seid doch konsequent und schneidet gleich alles raus, wo jemand verletzt wird. Ich schweife mal wieder ab, aber Ich habe so ein Problem, wenn Filme geschnitten werden, das glaubst du mir gar nicht. Ich weiß noch noch in den 90ern, als mal From Dusk Till Dawn auf Pro7 lief, ja. Und ich habe dann, da hast du noch nicht so viel Internet Bandbreite gehabt wie jetzt, also noch kein YouTube, also habe ich mal ein bisschen mehr ferngesehen. Und da kam da die berühmte Szene mit Juliette Lewis, als sie sich zu Quentin umdreht und ihm die Richie. Würdest du mir den Gefallen tun, mir die auslecken-Szene, oder?
Oh ja, Klassiker.
Und da dreht sich einfach um zu ihm und sagt, glaube ich, Richie, er schaut sie an, dann kommt einfach nichts. Und später referiert sie ja darauf, als der Quentin
sagt, in der gekürzten Fassung hat überhaupt keine Ahnung, wovon gesprochen wird.
Es macht null Sinn. Warum macht man das? Ja, macht das, das ist doch...
Ja, ich würde auch gern wissen, was sich die Leute dabei so gedacht haben. Einfach mal Praktikum machen bei so einem Schnittbüro und einfach mal denen sagen, nee, warum schneidest du das jetzt? Ja, wir schneiden das jetzt, weil wir Muschi nicht sagen dürfen.
Genau.
Okay, und deswegen...
Aber gleichzeitig bin ich so dankbar für diese Indizierungsliste in Deutschland damals, denn diese Liste hat uns in der Schweiz quasi eine Einkaufsliste präsentiert mit Filmen, die man unbedingt sehen musste. Weil sie so gut sind, dass sie verboten sind.
Ja, im Bereich gekürzte Fassung, ja, da erzählst du mir jetzt hier nichts Neues. Ich bin auch damit aufgewachsen und habe die größten Aha-Erlebnisse in meinem Leben hatte ich, als ich irgendwann mal eine ungekürzte Fassung von einem Film gesehen habe, den ich vorher nur in einer gekürzten Fassung kannte. Das weiß ich noch bei Geballte Ladung mit Van Damme, ganz am Ende gegen Bolo Yang. Ich fand es so krass zu sehen, dass er tatsächlich den Bolo Yang noch 5-mal mit dem Fuß tritt, statt nur ein einziges Mal mit der Faust.
Ich glaube, ich habe Geballte Ladung effektiv nur geschnitten gesehen. Ich habe aber die hochgeschnittene Fassung im Keller, muss es mir dem mal geben.
In der geschnittenen Fassung, da schlägt ihm einmal mit der Faust ins Gesicht und dann landet der Bolo Yang direkt an diesem Elektrokasten und stirbt. In der ungekürzten Fassung springt man dann noch 5-mal in die Luft und haut ein paar Wirbelkicks raus. Und da denke ich mir, warum schneidet man raus, wie einfach jemanden mit dem Fuß ins Gesicht hält? Okay, wahrscheinlich das Thema mit, was man in Großbritannien hat.
Ja, genau.
Aber es war halt null brutal. Das sind halt Sachen, ich verstehe sie einfach nicht.
Ja,
und das sind noch die harmlosen Schnittgeschichten. Es gibt ja noch völlig wüste Schnitte, wo du wirklich überhaupt nichts verstehst, wo du merkst, okay, Moment mal, hier fehlt doch was irgendwie, wo mittendrin einfach irgendwo reingeschnitten wird. Ich weiß, alte Jackie Chan-Filme sind davon betroffen, wo du plötzlich dir nicht erklären kannst, warum er plötzlich Scherben im Gesicht hat in Pulley Story. Schnittwunden im Gesicht. Egal, das ist ein schönes eigenes Thema für sich. Cut-Fassungen. Das können wir auch mal in Angriff nehmen.
Sehr, sehr gerne.
Wo waren wir? Die Straßen in Flammen. Was ich noch gerne mal loswerden möchte, generell, auch was ich noch nie bei einem anderen Film erlebt habe, obwohl der Film so kurz ist, aber er hat die mit Abstand längsten Credits, die ich jemals bei einem Film gesehen habe.
Ja.
Also also der Film ist sehr gemächlich beim Präsentieren der Titel, der Namenseinblendungen. Also es vergehen 15 Minuten mindestens, bis das Finale Directed by Walter Hill eingeblendet wird. Aber dazwischen, ich denke mir, ey, der Film läuft schon so ewig und der verbringt immer noch Zeit damit, hier und da mal die Namen einzublenden, mit wem wir eigentlich hier im Film zu sehen bekommen.
Gut, aber das konnte Rambo 4 auch, ja?
Also echt?
Rambo 4, wenn ich mich da als John Rambo, wenn ich mich da richtig erinnere, ich habe den damals in Nocturne, das heißt Mitternachtskino in Basel, gesehen. Und ich meinte zu wissen, dass nach 78 Minuten der Film zu Ende war und dann kam auch noch 12 Minuten Abspann. Und ich dachte, das war ein kurzes Teil. Und ich glaube, das ist auch ziemlich kurz. Ich glaube, es war kein spezieller Cut.
Ist ja egal, aber was Opening Credits angeht, ich kenne nichts, was länger geht als Straßen in Flammen. Also da hat er schon mal seine Trophäe sicher im Guinness Buch der Rekorde.
Können wir noch über den Schlussfight reden zwischen Willem Dafoe und Michael Paré? Ich fand das ganz spannend gelöst, auch mit dem nochmal zwei Schraubenschlüssel und hauen uns auf die Fresse damit. Fand ich guter Lösungsansatz.
Ich fand es grundsätzlich eigentlich cool, dass man sich so einen Kampf liefert. Ich fand ihn nur aus Actionfilm-Sicht, ich fand ihn etwas zu hektisch geschnitten.
Ja, war er, ja, das stimmt. Das ist so.
Das ist nicht, wo man sagt, ey, du musst dir diesen Kampf ansehen, der ist so geil. Also
guck
dir auf YouTube diesen Kampf an. Nee, so ist es nicht.
Ich muss gerade überlegen, ist Walter Hill bekannt für gute Fistfights? Eigentlich glaube ich nicht. Da hat ja keine großen Fight-Filme gedreht, abgesehen von Undisputed 1.
Naja, also der bereits erwähnte Hard Times, also okay, den finde ich ja.
Habe ich nie gesehen, denn der fehlt mir noch. Ich habe zwei drin.
Ah, der große Walter Hill-Fan darf sich von mir eine Predigt anhören.
Ja, darf ich leider, ja. Nee, ich habe jetzt zwei Drittel seiner Filme gesehen und das sind noch ein paar, die habe ich noch nicht holen können, ganz einfach.
Nee, also diesen Film hätte ich auch letztes Mal bei Karate Kid anbringen können. Ich habe ja gemeint, irgendwie Karate Kid, unglaubwürdige Kämpfe. Ich muss sagen, hier in Walter Hills Hard Times wird auch gut gezeigt, wie du jemanden, der eigentlich kein Martial-Arts-Kämpfer ist, aber trotzdem authentisch so räudige Faustkämpfe präsentieren kann. Wo ich sage, das ist vollkommen glaubwürdig, wie das mit Charles Bronson gemacht wurde. Das ist absolut glaubwürdiger Kampffilm, auch wenn es kein Martial-Arts-Film ist, aber da kaufe ich Charles Bronson so hundertprozentig den Faustkämpfer ab.
Gut.
Muss ich sagen. Hol dir diesen Walter Hill-Film nach.
Ja, wir müssen sowieso machen für unsere Mega-Episode, die der einst kommen wird. Das ist ganz klar.
Ja.
Da ist noch was, du musst noch erwähnen, dass Michael Parade scheint Probleme gehabt zu haben mit Rick Moranis.
Ah, jetzt sind wir im Bereich Gossip, davon weiß ich jetzt nicht so viel.
Das habe ich
nachgelesen
auf den Plattformen meines Vertrauens. Und zwar hatte Rick Moranis, der scheint Paré immer wieder ein bisschen beleidigt zu haben. Er hat
beleidigt sogar.
Wave of Insult Comedy hat das genannt. Und in der richtigen Welt, wenn einer dir ein paar Beleidigungen an den Kopf wirft, dann darf man ihn schlagen, aber auf dem Filmset geht das leider nicht. Und das scheint der gute Michael Paré wirklich richtig Zoff mit dem Rick Moranis gehabt zu haben. Aber man muss auch noch sagen, zusätzlich, dass Rick Moranis auch ein bisschen gestresst war, denn er durfte in diesem Film nichts improvisieren, er musste alles so machen, wie es halt ihm vorgesagt wurde, und das war nicht sein Acting-Style. Deswegen war es vielleicht für beide Schauspieler nicht die beste Erfahrung, da mitzumachen. Keine Ahnung.
Ja, manche Schauspieler können ja mit bestimmten Regisseuren ganz gut, scheinbar hat der Rick Moranis sich auch mit Walter Hill nicht so gut zusammengefasst.
Steven Seagal mit Keone Waxman, das scheint ja ein tolles Paar zu sein.
Ja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung dafür, dass du auch die Figuren an sich im Film null Chemie miteinander haben.
Ja.
Also ich meine, müssen sie auch nicht unbedingt, weil die haben ja auch eher so ein reines, nüchternes Geschäftsverhältnis, so von wegen, ich habe die Kohle, du bringst mir die Freundin und dann zahle ich dich aus. Und er muss ihn halt die ganze mit sich rumschleppen, damit er weiß, wo irgendwie der Eingang zu dem Bösen ist. Aber ja, die beiden miteinander, es hat irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht, die miteinander zu sehen. Ja. Das war nichts. Generell muss ich sagen, zwischen den Figuren war nichts, außer Tom Cody und eben seine Partnerin. Da hast du so ein bisschen was von Chemie gespürt. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber mit der Freundin wiederum, das war auch nichts. Diese Liebesgeschichte finde ich höchst unglaubwürdig.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Und da ist halt nur die Frage, ist das ein Kritikpunkt oder ist das gewollt, weil eben alles Style over Substance ist?
Ja, ich denke.
Also ich hätte mir schon gewünscht, wenn trotz allem, es trotzdem schafft, dass irgendwie mehr Figuren miteinander gut harmonieren können und man auch da Spaß hat. Aber so ist der Film, finde ich, hat zu viel irgendwie die Klischeekeule geschwungen mit eben solchen Szenen wie, dass die sich irgendwie erst streiten und dann, nee, erst sind sie still, sagen nichts miteinander und erst gehen sie in den Regen raus und dann fangen sie an zu streiten. Das sind solche Geschichten. Oder wirklich absoluter Klassiker, hat man so oft gesehen und in dem Film ist es mir wieder aufgefallen, wie dass sich die Welt weiter gedreht hat, weil mittlerweile siehst du solche Szenen nicht mehr, nämlich als die Freundin von Tom Cody ja unbedingt mit ins Finale will, also die will ja irgendwie mit ihm begleiten und er hat keinen Bock drauf und damit sie nicht die Schnauze hält, haut ihr einfach mal eine runter und dann ist sie bewusstlos. Und ich dachte mir, ey, okay, das kannst du heutzutage, glaube ich, echt nicht mehr bringen.
Nein,
ne?
Nein, die Zeiten sind vorbei.
Vor allem, ich habe ja kurz überlegt, die Begrüßung zu unserer heutigen Ausgabe, ich überlege mir eine Szene, wie ich irgendwie, was für ein Klischee oder welche Szene ich hernehmen kann, mit der ich irgendwie das Wesen eines Actionfans beschreiben kann. Ich habe kurz überlegt, ob ich sage, herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für die Leute, die gerne mal ihre Freundin K.O. schlagen, damit sie still ist. Ich glaube, das wäre nicht so gut angekommen.
Nee, da wäre dann schnell mal eine Frauenrechtsbewegung auf uns losgegangen. Das wäre nicht gut gewesen, Sergej.
Ja, nee, ich hab davon abgesehen, aber die Szene muss man mal erwähnen, weil man müsste mal eine Top 10 der besten Szenen zusammenstellen, wo eine Frau K.O. geschlagen wird, damit sie still ist.
Da könnte sogar noch der eine oder andere James-Bond-Film von den 60er Jahren drunter sein.
Ja. Ja, und sei es nur so ein Klaps auf den Hintern, jetzt geh mal weg, weil die Männer reden jetzt, ne?
Aber ich schweife halt manchmal ein bisschen ab, ich hoffe, man sieht's mir nach. Ich habe gerade gestern den James-Bond-Film Man lebt nur zweimal gesehen, lange nicht mehr gesehen. Und das sagt...
Das ist mit
Sean Connery? Sean Connery ist, glaube ich, der vierte Film nach... Oder vierte.
Dann befinden wir uns im Jahre 1970.
67,
glaube ich. 67, noch 60er, okay.
Und in der ersten Szene, also in der Pre-Title-Sequenz, liegt er mit einer Chinesin oder Japanerin im Bett, bin ich mir ganz sicher, sorry. Und dann kommt auch der Spruch von ihm, warum riecht ihr Chinesin so anders als die Japanerin oder so? Und ich so, Alter, das kannst du doch nicht sagen. Das kannst du doch nicht. Oh Mann. Wie kann man sowas sagen? Klar, im Wissen, das ist halt der Zeitgeist dieser von damals, 60er Jahre, war halt alles anders. Ich akzeptiere das einfach so, wie es ist, aber ich könnte den Film, wäre meine Freundin daneben gesessen, die hätte gesagt, so einen Scheiß schaue ich mir nicht an. Das ist meine Freundin so sehr Frauenrechtlerin, das könnte sie nicht vertragen.
Das, ja, aber man muss es ja wirklich in dem Kontext sehen, man muss es ja nicht gut heißen, aber es ist ja so schön, so ein Zeitdokument zu haben, deswegen sehe ich mir auch gerne mal alte Filme an, weil du ein völlig anderes Weltbild präsentiert bekommst, das humorlos und ohne Augenzwinkern, die einfach so präsentiert wird, wie es ist. So, es ist erkenntnisreich.
Ich bin ja ein großer Star Trek-Fan und ich grüße jetzt mal unsere Freunde von Podcast Trek am Dienstag, falls die mal zuhören sollten, vielleicht, man weiß ja nie. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, alle Star Trek-Folgen chronologisch aufzuarbeiten, also wir haben angefangen in den 60er Jahren und gehen wirklich Folge für Folge in ihren Podcast durch, sind jetzt bei Folge 170 angelangt oder so, und haben dann auch bemängelt bei der Classic-Serie, wie schlecht Frauen eigentlich trotz dieser Utopie einer großartigen Gesellschaft ohne Rassismus, alle völlige Gleichbewertigung, kein Geld, wie schlimm es ist für eine Frau in der Berufswelt dieser Zeit, immer von Captain Kirk quasi angegeilt zu werden und so. Und Berufsaussicht, eine Frau kann nicht Captain sein, weil es war noch nie eine Frau Captain und eine Frau kann das nicht und so weiter. Das waren halt doch andere Zeiten damals. Ganz spannend. Spannendes Thema.
Aber auch fortschrittlich. Ich meine, der erste interrassische Kuss.
Interracial Kiss, ja. Ja,
stimmt. Interracial Kiss.
Kirk und
Uhura.
Stimmt, ja. Yeah.
Ein bisschen kenne ich was, ja, ne?
Na gut, für uns im Star Trek Podcast, wenn du kannst.
Gibt's noch was zu Straßen in Flammen?
Ja, ich habe noch was. Hast du jeder die Fortsetzung gesehen?
Ach so, ja, gab's irgendwie sehr, sehr spät in den 2000ern von unserem guten Albert Pyun. Gab's irgendeinen Way to Hell oder sowas? Road to Hell?
Road to Hell heißt das Teil. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch nicht gewusst, dass dieser Film existiert. Aber ich war überrascht, dass der auf IMDb, und jetzt halte ich fest, der hat eine 6,2.
Das klingt ja fast schon brauchbar.
Ich so, was, wirklich? Aber dann stehen unten so ein paar Reviews, ich habe die nicht alle gelesen, nur die ersten zwei, und die waren schon mal ein Sternbewertung. Der Film ist richtig schlecht, nicht mal ansehen. Und ich so, was geht hier ab?
Aber wo kommen diese 6,2
dann? Ja, keine Ahnung, das ist entweder was Albert Pyun, der mit, keine Ahnung, in zig Profilen sich selbst bewertet hat, oder keine Ahnung. Oh Mann. Ja, wirklich keine Ahnung, aber ich glaube, der wäre mal eine Sichtung wert. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Wohl nicht.
Ja. Also vorher muss ich, glaube ich, andere Albert Pyun-Filme nachholen.
Ich will noch kurz erwähnen, dass das eigentlich geplant war, dass Streets of Fire der Beginn einer Trilogie gewesen wäre. Die hätte geheißen The Adventures of Tom Cody. Aber ist nicht passiert wegen dem schlechten Box-Office-Resultat. Und ja, ich hätte eigentlich da gern noch ein bisschen mehr von dieser Welt gesehen und von dieser Musik gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja.
Können wir mal irgendwie zusammenfassen, was jetzt eigentlich die Faszination des Films ausmacht? Oder für dich zumindest, warum sollte man sich den Film heutzutage noch ansehen?
Sollten sich ganz sicher ansehen, wenn man gerne Rockmusik hat, diesen 80er Jahre Meat Love Synthie Rock Style, das kann man schon gefallen. Der Diane Lane ist einfach nur eine Augenweide. Michael Paré ist ein toller Lead-Darsteller. Film hat gute Action, hat seine harten Kanten und zeigt uns eine Welt, die wir so vielleicht noch nie gesehen haben und auch nicht mehr sehen werden. Das ja, und dann großartig Willem Dafoe mit sehr diabolischer Fresse halt. Also
das sowieso. Also wie gesagt, nach meiner ersten Sichtung, eben weil ich was anderes erwartet habe, fand ich den Film etwas ernüchternd. Ich mochte den Film in Einzelszenen, weil er ist, das muss man sagen, er ist tatsächlich unvergesslich. Er hat zumindest Bilder, er kreiert Bilder, die du nicht vergisst. Mhm. Allein schon eben ein Willem Dafoe, der mit seiner Schmierlocke und seinen Geheimratsecken hier ein Bösewichtbild für die Ewigkeit gebastelt hat. Und genau so eine Figur würdest du auch in klassischen 90er Jahre Beat'em-ups wiederfinden. Genau solche Typen würdest du da verkloppen wollen. Ansonsten, ja, musikalisch ist er erhaben, da macht er schon Spaß, man muss natürlich die Musik mögen. Audiovisuell ist er voll und ganz da, ist auch sehr sauber gefilmt, also ich war auch erstaunt, wie gut er einfach inszeniert ist, auch eine gute Action-Szene, wie die Bikes auseinandergenommen werden. Also ich möchte fast sagen, der Film ist, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, der ist einfach ein Stimmungsfilm, das ist einfach was du dir einfach mit dem du dich berieseln lässt und einfach die Stimmung auffängst und die Bilder in dich einsaugst. Er ist wie so ein gutes, geiles Porträt, wie so ein richtig geiles Poster, in das man ewig lang reinstarren kann und irgendwie Musik im Hintergrund laufen lässt. Da ist er cool. Aber auf der Negativseite, wie gesagt, die Charaktere funktionieren einzelnen, aber auch miteinander nicht so gut, wie sie vielleicht hätten funktionieren können. Und naja, heute im Jahre 2020 muss man schauen, ob man mit einigen wie man mit einigen Klischees klarkommt.
Wollen wir ja in die Benotung gehen?
Wir kommen gerne in die Benotung.
Wir haben ja für unsere neuen Zuhörer, wir haben ein ganz geniales Benotungssystem genommen aus den alten Cinemas oder TV-Spielfilmen oder welchen Zeitschriften auch immer. Geben einen Daumen hoch, einen Daumen mit oder Daumen runter. Und wenn ein Film uns richtig, richtig gut gefallen würde und würden den mitnehmen auf die einsame Insel, dann bekommt er einen Daumen hoch und den öligen Bizeps Award. Sergej, was bekommt denn dieser Film hier?
Bei mir, ich gebe ihn einen Daumen zur Seite. Ich habe kurz überlegt, ob ich Daumen hoch setze, weil in der Nachbetrachtung, wenn ich über ihn nachdenke, gefällt er mir besser, als er mir frisch nach der ersten Sichtung gefallen hat. Aber ich bleibe bei dem Daumen zur Seite.
Ja, das war für mich schwierig zu bewerten, denn ich würde ihm eigentlich gerne den Daumen hochschrauben. Aber irgendwas sagt mir nein. Ich mag diesen Film eigentlich sehr aus den erwähnten Gründen von Musik und Style und so weiter, aber ja, da passiert mir vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Vielleicht zu wenig remarkable scenes. Vielleicht, da fehlt einfach noch ein kleines Fünkchen, um ihn wirklich so einer dieser Filme zu machen, den ich gleichsetzen würde mit, keine Ahnung, was wie True Lies zum Beispiel. Da fehlt einiges sogar. Fehlt sehr viel sogar vielleicht. Ich gebe ihm auch einen sehr, 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 sehr wohlwollenden Daumen zur Seite, der eigentlich schon nach oben zuckt.
Er zuckt nach oben.
ja. Aber ich würde ihn wirklich empfehlen, den mal zu sehen. Das ist wirklich ein schönes, interessantes Werk.
Wie gesagt, er ist einzigartig. Das ist wirklich, also er ist in gewisser Weise wirklich ein Paradebeispiel dafür, was die 80er Jahre für Filme produzieren, obwohl er trotzdem mit keinem anderen Film aus den 80ern vergleichbar ist. Mhm. Ja. Er greift gewisse Motive auf, gewisse Stilelemente und Bilder, die man schon mal gesehen hat. Aber er mixt sie so zusammen zu einem Unikat, zu einem einzigartig schmeckenden Brei. Ob er einem richtig gut schmeckt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis, ja, sage ich mal.
Absolut, kann nicht dir.
Aber es ist auch eine sehr oberflächliche Angelegenheit. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Es ist ein Film, der mehr über die Bilder und über die Musik funktioniert, als über die Substanz, die er noch versucht zu vermitteln.
Ich wage es nicht, dir zu widersprechen.
Sehr schön, sind wir uns einig.
Jo.
Und jetzt bin ich auch gespannt, ob du tatsächlich weißt, von welchem Vietnam-Film ich da vorhin gesprochen habe.
Also, wir fassen nochmal zusammen, es ist ein Vietnamkriegsfilm.
Wo es darum geht, wo das ein Kriegsverbrechen stattfindet und einer der Soldaten in der Gruppe sich weigert, sich an diesem Kriegsverbrechen zu beteiligen und entsprechend Ärger bekommt oder sich verfeindet mit seinen Kameraden.
Ist er in den 80er Jahren entstanden?
1989.
Okay. Nee, warte mal. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Einen habe ich, glaube ich, sogar schon genannt. Aber das sind bestimmt beide falsch. Also zuerst habe ich gedacht, du redest von Platoon. Ein Platoon mit Charlie Sheen und Willem Dafoe?
Nein, nicht Platoon.
Dann habe ich jetzt gleich vor 20 Sekunden gedacht, okay, der redet von Full Metal Jacket. Denn da gibt es auch ein paar Szenen, die man sagen kann, ist das Kriegsverbrechen oder nicht.
Ich rede von einem obskuren Film. Von Metal Jacket kennt man ja.
Ich brauche noch einen, ich bin noch nicht fertig. Gib mir noch einen Hinweis. Irgendeinen Hinweis.
Geht ja. Bei dem Kriegsvergleichen handelt es sich darum, dass einfach eine Einheimische entführt und vergewaltigt wird. Der Hauptdarsteller wird gespielt von einem jungen Mann, also einer, den wir alle kennen. Wir kennen alle, wir lieben ihn auch alle. Der ist eigentlich auch mehr für seinen Milchbubi-Dasein, für sein guter Schwiegersohn-Typ ist er. Er ist für diesen Charakter bekannt und genau deswegen hat man ihn in dieser Rolle gecastet. Er ist nicht das, was man sich unter einem Soldat vorstellt, aber zu dieser Zeit, ja, kann sich's keiner aussuchen. Jeder wird als Soldat einberufen und eben auch die Leute, die vielleicht nicht so die harten Kerle sind. Aber in dem Film steht er sein Mann und widersetzt sich dem Gruppenzwang zu erliegen.
Ich hab keine Ahnung.
Die beiden Hauptdarsteller sind Michael J. Fox in einer Post-Marty McFly-Rolle und Sean Penn. Ein richtig bösartiger, gut spielender Sean Penn unter der Regie von keinem geringeren als Mr. Scarface und Carrie himself, Brian De Palma.
Ich hab keine Ahnung, ich bin gerade völlig auf dem Schlauch. Es ist auf dem Schlauch.
Die Verdammten des Krieges, Casualties of War.
Ich hab von dem Film noch nie gehört, Entschuldigung.
Haha, da hab ich dich. Nein, sehr, sehr, sehr guter Film. Also wirklich, ich war auch erstaunt, wie zeitlos er ist, also wie zeitlos gefilmt er ist. Er hat starke Bilder, sehr kompetent Regie geführt und wirklich unfassbar gute schauspielerische Leistung. Vor allem von Sean Penn, der hier den quasi den Anführer dieser Soldatentruppe spielt, der auch das Ganze initiiert, dieses Kriegsverbrechen, und der ist wirklich beängstigend, der Typ. Du hast wirklich Angst, der ist ein richtiger Bully. Ja, und um Michael J. Fox genauso. Du denkst, der ist so ein lieber Typ. Und eigentlich ist er auch ein lieber Typ, wenn du ihn von anderen Filmen kennst. Aber hier es macht doch total Sinn, in genau dieser Rolle zu haben, dass er wirklich so, er ist dann plötzlich der Außenseiter, der von seinen Kameraden, ja, fast schon gejagt wird, möchte ich sagen. Weil er eben sich weigert, sich mit denen zusammenzutun.
Ich habe gerade die Wikipedia-Seite vor mir. War auch ein guter Cast mit der Musik von Ennio Morricone.
Und der Film besteht auch auf einem wahren Ergebnis. Das war quasi die Verfilmung von einem echten Kriegsverbrechen.
Okay, krass. Du hast John Leguizamo war mit dabei, John C. Reilly, Wing Rames,
ja, stimmt.
Dial Day. Okay, spannend. Kommt auf meinen Stapel der Schande.
Kommt auf den Stapel der Schande. Ja, was heißt Schande? Weil wie gesagt, den kennt kaum einer. Und deswegen wollte ich den mal nochmal pushen.
Ja, krass. Ich meine, es ist doch ein Michael J. Fox aus dem Jahr 1989 und ich kenne den eigentlich nicht. Und das finde ich beschämend. Denn ich kenne eigentlich von Michael J. Fox ziemlich vieles. Deswegen bin ich beschämt. Hm.
Auf die harte Tour.
Genau, großartig. Toller Film.
Ja, nett. Also kein Vergleich zu Casualties of War. Das ist wirklich ein großes Werk.
Alles klar, danke.
Sagen. Aber keine Ahnung, warum der so unbekannt ist. Egal, so, damit beenden wir das Ganze auf einer höchst erfreulichen Note.
Jo.
Du hast einen tollen neuen Filmtitel bekommen.
Yes.
Und die anderen Zuhörer haben hoffentlich auch Geschmack gefunden an den Straßen in Flammen.
Wer noch mehr
und wenn nicht, zumindest haben sie sich gefreut.
Wer noch mehr über Straßen in Flammen hören und lesen will, vorwiegend lesen will, besucht doch mal die Website unseres Forums actionfreunde.de. Und wenn ihr ins Forum selbst geht, das findet ihr unter liquid-love.de, dann findet ihr irgendwo auch Reviews zu Straßen in Flammen, geschrieben von höchst eloquenten Persönlichkeiten, die es sich zur Aufgabe genommen haben, die filmische Actionfilm so zu besprechen, wie es sonst kein anderer tut.
Wie es dem Genre würdig ist.
Absolut, absolut. Also, actionfreunde.de und das Liquid Love Forum dazu und dann seid ihr bereit.
Mehr braucht ihr auch gar nicht. Dort gibt es alle Infos, die ihr braucht.
Absolut.
Und damit verabschieden wir uns jetzt auch in einen noch restsonnigen Sonntag.
Jo, machen wir.
In den Rest eines sonnigen Sonntags. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema, das wir uns dann noch ersinnen werden.
Machen wir.
Ja, wir müssten mal wieder irgendwas was Breitflächigeres machen als ein Einzelfilm-Review. Wir finden was Schönes.
Naja.
Auf jeden Fall. Damit bin ich der Sergej gewesen.
Und ich.
Du bist der.
War und bin der Dominik.
Und wir sagen reingehauen. Servus aus.
Mach's gut. Tschüss.